Compassion präsentiert Kommentar, der Meinungspodcast zu den aktuellen Themen in der Kommunikationsbranche.
In diesem Fintech-Podcast sprechen wir über ein Thema, das man zunächst nicht unmittelbar mit Banken und der Finanzbranche in Verbindung bringen würde. Nachhaltigkeit. Damit ist nicht nur Nachhaltigkeit mit Blick auf die Umwelt gemeint. Im Sinne des ESG-Standards wollen wir drei Dimensionen der Nachhaltigkeit betrachten. Dazu gehören neben Environment, Umwelt und Klima, auch Social, soziale Gerechtigkeit und Governance, gute Unternehmensführung und Aufsichtsstrukturen. Warum wird Nachhaltigkeit für Banken und Finanzinstitute in Zukunft ganz elementar sein? Und wie kann der Wandel zum nachhaltigen Unternehmen gelingen? Das besprechen die beiden Fintech-Experten Frank Weber und Tobias Bruse.
Hallo Frank.
Hi Tobi.
Wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt und spricht, dann denkt man dabei gar nicht unbedingt zuerst an die Finanzwelt und an die Finanzbranche, sondern an große Produktionsunternehmen, an Energiekonzerne und Co. Weil da fällt ja auch ein Großteil des Ressourcenverbrauchs, zumindest für den geneigten Laien, an. Trotzdem ist das Thema Nachhaltigkeit eins, und das stellt man fest, wenn man sich umschaut und auch wenn man in die Branche hineinhört, dass ja immer wichtiger wird in der Finanzbranche. Bevor wir da im Detail drauf eingehen, aber vielleicht zum Einstieg erstmal das Thema Nachhaltigkeit an sich. Was bedeutet denn das aus deiner Sicht eigentlich?
Ja, Tobi, gute Frage. Ich würde gerne noch mal eins vor die Klammer ziehen, ne? Was viele deutsche Manager und Managerinnen zum Thema Nachhaltigkeit proklamieren und verkünden. Ich finde, das ist bei genauerem Hinsehen irgendwie nicht mehr als nur ein Lippenbekenntnis in vielen Fällen. Wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, egal jetzt bei welchem Unternehmen, ob Produktionsunternehmen oder Finanzdienstleister, das mal wurscht, dann meine ich die echte Nachhaltigkeit. Ganz so wie im Sinne der ESG-Kriterien, ne? Eine, die ernst gemeint ist, ja, und nicht bloß ein Marketing-Vehikel ist. Ich betone das deswegen nochmal ganz besonders deutlich, weil vor ein paar Tagen gab es in der FAZ einen Artikel, ich hätte fast gesagt einen schönen Artikel, nein, er hat mich sehr traurig gemacht, der Artikel. Und der Tenor war, dass in der Wirtschaft fast jeder nachhaltig sein möchte. Aber bei der Frage, ob man dann auch bereit ist, dafür sein Geschäftsmodell zu ändern, na, da hört es dann bei den meisten auf.
Also ist es eine Frage am Ende davon, ob es schick ist oder nicht, eigentlich ein grünes Image zu haben. Und wenn das schick ist, kann ich mich ja mit so einem grünen Image vielleicht sogar von meinem Wettbewerb absetzen. Und das grün gewaschene Image ist dann für mich als Unternehmen eine Chance und im Gegenzug das Fehlen eines solchen grünen Images vielleicht ein Risiko.
Ja, genauso schlicht ist es. Schlichte Denke ist das. Und das macht es eigentlich in meinen Augen auch gefährlich, weil es suggeriert, dass man durch diese grüne Tünche der Nachhaltigkeit Wettbewerbsvorteile generieren kann. Ich glaube allerdings, dass sich wirkliche Wettbewerbsvorteile nur dann generieren lassen, wenn man erstens konzeptionelle Stärke hat und zweitens Umsetzungsstärke. Also strategisch etwas anders macht als der Wettbewerb, konzeptionelle Stärke, und im Falle der Umsetzungsstärke einfach besser in der Leistungserfüllung ist als die anderen. Es geht doch ums Sein und nicht um den Anstrich. Und das Sein, das berührt die Strategie und das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und wenn ich nochmal auf diesen Artikel zurückkomme, interessant ist, dass gerade einmal jeder vierte befragte Vorstand in Deutschland der Auffassung ist, dass sein oder ihr Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Nur jeder vierte ist der Meinung, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden ist. Jeder dritte war der Meinung, dass sich sein bzw. ihr Vorstandschef persönlich für Nachhaltigkeit einsetzt. Nur ein Drittel. Da muss ich jetzt gerade an so einen jungen Mitarbeiter aus einem ehemaligen Projekt einer Strategieabteilung einer großen Sparkasse denken, der vor einiger Zeit von seinem Vorstandschef erfuhr, dass Nachhaltigkeit doch im Grunde nur reine Esoterik ist.
Danke für die Brücke in die Finanzwelt, auch wenn sie esoterisch beginnt. Aber lass uns doch in der Finanzbranche gern weitermachen. Und ich würde einmal mit dir ganz gern beispielhaft über die Deutsche Bank sprechen. Weil über die Deutsche Bank liest man zugegebenermaßen auch nur, wenn man danach googelt und sich informiert, dass sie seit 2016 schon keine Kohlekraftwerke mehr finanziert, dass sie seit 2020 keine Fracking- und Öl- und Gasprojekte mehr in der Arktis finanziert und so weiter und so fort. Es gibt also, und die Deutsche Bank nur als Beispiel für viele, viele andere Institute, ja offensichtlich Aktivitäten in puncto Nachhaltigkeit. Aber in der breiten Wahrnehmung, in der breiten Öffentlichkeit kommt das nicht so wirklich an. Hinzu kommt, wahrscheinlich erschwerend, dass Banken sowieso nicht immer das beste Image in der Öffentlichkeit haben. Was müssen Kreditinstitute also tun, damit die Aktivitäten, die es ja teilweise schon gibt, auch auf das eigene Image einzahlen?
Die Antwort, die wird dich vielleicht verwundern, wenig. Sehr wenig. Denn die von dir angeführten Maßnahmen sind gut, aber sie sind noch nicht der Beweis dafür, dass die Deutsche Bank eine wirklich nachhaltige Bank ist. Man könnte es ein bisschen flapsig sagen, ja, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und wenn ich es mal anmaßend formulieren würde, wäre ich in der Verantwortung für ein solches Kreditinstitut, würde ich mein Haus zunächst mit Hochdruck strategisch neu aufstellen, nachhaltig neu aufstellen, mit einem an den ESG-Kriterien orientierten Geschäftsmodell ausstatten. Wie gesagt, das ist ein dickes Brett und hat auch viel mit der Etablierung eines neuen Mindsets und einem neuen Kulturwandel zu tun, Wäre mein Team dann gut unterwegs, dann könnten wir anfangen, darüber zu sprechen. Denn nicht die Hochglanzworte prägen das Image, sondern die eingelösten Versprechen. Es gibt in der PR, du kennst ihn wahrscheinlich, den guten Einspruch, ne? Tue Gutes und rede darüber. Und den sollten wir vielleicht inzwischen so ein bisschen adjustieren. Löse deine Versprechen nachweisbar ein und dann darfst du auch darüber reden.
Jetzt haben wir ja eben geredet auch über die Zahlen, die ganz allgemein für die deutsche Wirtschaft erhoben wurden. Wenn ich deinen ersten Ausführungen in Bezug auf den Finanzsektor so zuhöre, kann man eigentlich davon ausgehen, dass bei Finanzdienstleistern, ob Banken, Sparkassen oder Versicherungen, die Zahlen nicht wirklich besser aussehen. Sprich, dass auch da zwar natürlich die Bereitschaft hoch ist, sich einen grünen Anstrich zu geben, aber die echte Veränderung vielleicht nicht ganz so weit, es mit der echten Veränderung nicht ganz so weit her ist. Da wird es beispielsweise auch ins Konzept passen, neulich gelesen, dass die US-Behörden ja im vergangenen Herbst wegen des Verdachts sogar auf Greenwashing gegen den Fondsanbieter DWS ermittelt haben.
Ja, ob das nun richtig war oder nicht, also das mit den Ermittlungen, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht drin. Aber trotzdem eignet sich das Beispiel hervorragend, um einige Mechanismen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit zu verdeutlichen. Anfang 2020 hatte der Chef der Asset Management Sparte der Deutschen Bank, also dieser DWS, ein sehr ehrgeiziges Ziel öffentlich verkündet. Er wolle sein Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Fonds und Finanzprodukten entwickeln. Anfang 2020, und als der Skandal im August 2021 hochkam, waren seit dieser fulminanten Ankündigung erstmal gerade 1,5 Jahre vergangen. Das ist nicht viel Zeit. Wir sehen an diesem Beispiel sehr gut, dass es für den wirklichen Strategiewechsel und den Umbau eines Geschäftsmodells eines Unternehmens Zeit braucht. Viel mehr Zeit als diese paar Monate. Wenn ein Unternehmen nachhaltig werden soll oder will, dann ändert man nicht nur die Prospekte, sondern vor allem die Werte und damit die Bewertungsmaßstäbe für das Geschäft. Und das ist ein tiefgreifender Change-Prozess, ein verdammt dickes Brett, das zu bohren natürlich absolut angesagt ist, wertvoll ist und auch viele Rückschläge bereithalten kann.
Dickes Brett allerdings, man kann es sich vorstellen, aber neben dem dicken Brett ist es, glaube ich, auch, was den Change angeht, ein sehr notwendiges Thema, das angegangen werden muss. Denn auch wenn man sich die Nachfrageseite anguckt, also sowohl bei privaten wie auch bei institutionellen Anlegern, wird ja die Nachfrage auch nach ESG-Lösungen, du hattest es zu Beginn ausgeführt, immer größer und steigt immer weiter an. Da müssen sich ja auch die Institute darauf einstellen.
Naja, das stimmt. Wo wir natürlich auch mal schauen müssen und auch abwarten müssen, bis zu welchem Punkt Investoren wirklich bereit sind, dass eine ESG-konforme Anlage, also eine nachhaltige Anlage, möglicherweise eine etwas geringe Rendite hat als Investments in Unternehmen, die beispielsweise auf CO2-intensive Braunkohle setzen, Massenvernichtungswaffen herstellen oder you name it, also alles andere sind als nachhaltig. Erste Studien dazu stimme ich allerdings ein bisschen zuversichtlich. Inzwischen unterziehen gut 80% der institutionellen Anleger ESG-Aspekte der gleichen Prüfung wie operative und finanzielle Erwägungen. Das heißt, die ESG-Kriterien mausern sich so langsam in so eine Pari-Situation zu operativen und finanziellen Erwägungen. Das finde ich total cool. Es ist aber außerdem erfreulich zu sehen, dass immer mehr Anleger, also private Anleger, ein Interesse daran haben, ich will das in einem schönen Wort formulieren, an der Enkeltauglichkeit ihrer Anlageentscheidungen. Also nicht maximales Vermögen vererben, sondern das Geld so vermehren, dass auch die nachfolgenden Generationen noch einen lebenswerten Platz haben und vielleicht das ein bisschen weniger Geld, aber dann in einer schönen Welt ausgeben können.
Ja, du hast gerade eine Studie angesprochen. Ich habe auch eine gefunden, eine groß angelegte aus dem Jahr 2021. Da wurden Finanzinstitute verglichen und das relativ simple, aber doch irgendwie beeindruckende Ergebnis ist gewesen, dass die Finanzinstitute, die das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, auch überdurchschnittlich hohe Erträge erzielt haben und erzielen. Wie ist denn das zu erklären?
Die habe ich auch gelesen, die Studie. Und als ich das im vergangenen Jahr las, habe ich mich total gefreut. Und ich sah mich in meiner Kernannahme bestätigt. Ja, also konzeptionelle Stärke und Umsetzungsstärke. Natürlich ist es für ordentliche Kaufmänner und Kauffrauen eine Selbstverständlichkeit, die Kosten im Griff zu haben. Ja, aber die erfolgreiche Zukunft des eigenen Unternehmens liegt doch nicht in den eingesparten Milliarden oder Millionen. Das wäre dann echte strategische Einfallslosigkeit. Es geht, wie zuvor schon erwähnt, um diese konzeptionelle und die Umsetzungsstärke. Aber offensichtlich geht die Rechnung auf. Finanzdienstleister, die Nachhaltigkeit mit ihrer Strategie verknüpfen, tun das, um langfristig profitabel und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und natürlich, um ihre Erträge zu steigern, langfristig. Ja, und die eben erwähnten Studienergebnisse zeigen erste vorsichtige Bestätigung, was ich sehr erfreulich finde. Investitionen in das Geschäftsmodell zeigen langfristig immer bessere Wirkungen als Einsparungen. Es wäre aber zu kurz gesprungen, zu sagen, hey, das wissen doch die entsprechenden Managerinnen und Manager nicht. Einsparungen rentieren sich eben schneller als Investitionen. Und der Umbau von Banken und Sparkassen, Versicherungen, welchen Unternehmen auch immer in Richtung Nachhaltigkeit, ist ein Projekt der Zukunftssicherung. Und da müssen Share und auch sonstige wichtige Stakeholder ein wenig Geduld mitbringen und nicht von Quartal zu Quartal schauen. Der CEO der Deutschen Bank hat als Vertreter des Großaktionärs der DWS das verstanden, und als er sich im vergangenen Jahr demonstrativ hinter das Unternehmen stellte. Es braucht Zeit.
Jetzt kommt eine vielleicht simpel daherkommende, aber doch gar nicht so einfache Frage. Wie zuversichtlich bist du denn, dass dieser tiefgreifende Change, dieser Wandel auch wirklich gelingen kann?
Also wenn wir das aufgreifen und ernst nehmen, was ich gerade sagte, dass wir mit Geduld, auch mit Demut und mit Zeit an die Sache herangehen, und wenn wir die Ernte nicht schon morgen erwarten, dann kann das gelingen. Es muss eigentlich auch gelingen, Tobi, denn in einem Punkt haben wir noch gar nicht beleuchtet. Politik, Regulierer, Aufsicht, die haben das Thema seit geraumer Zeit auch für sich erkannt. Und wenn jetzt beispielsweise die EZB, Europäische Zentralbank, derzeit einen Klimastresstest für Europas systemrelevanten Banken durchführt, dann zeigt das genau, wo der Fokus hingeht. Ein Richtlinienentwurf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, schüttelte die deutsche Fondsbranche durch. Kern des Vorhabens war die schlichte Frage, welche Fondsprodukte wirklich als nachhaltig bezeichnet werden können und welche nicht. Und damit sehen wir seitens der Regulatorik, das wird alle Finanzdienstleister betreffen. Versicherungen, Asset Manager, Bausparkassen, genau wie klassische Kreditinstitute eben auch.
Ja, es ist spannend, weil damit neben den privaten und institutionellen Kunden und Anlegern, über die wir schon gesprochen haben, Politik, Regulierung, Aufsichtsbehörden als weitere, wenn man sie so nennen will, Motivatoren mit ins Spiel kommen. Jetzt haben wir über den Wandel von Geschäftsmodellen gesprochen, auch den echten und nachhaltigen Wandel und Change. Und wenn wir darüber reden und wenn wir über Change reden, ist es in der Finanzbranche nicht anders wie in allen anderen Branchen. Da haben die Mitarbeiter ja auch ein Wörtchen mitzureden und sind keine ganz unentscheidenden Faktoren. Was ist denn mit den Mitarbeiterinnen in diesem Fall?
Nicht ganz unentscheidende Faktoren, ist gut gesagt. Also ein Change, der von den Mitarbeitern und Führungskräften nicht getragen wird, der funktioniert sowieso nicht. Aber in der Tat ist eine spannende Frage. Wie in jedem Change verteilt sich das gesamte Portfolio an Mitarbeitenden normal verteilt, also was die Zustimmung anbetrifft, die Bereitschaft mitzumachen. Hier Matheunterricht von früher, ne? Karl Friedrich Gauss lässt grüßen. Wenn du sagst, links auf der Normalverteilung von Gauss, da haben wir wenige Nachhaltigkeitsjünger, First Mover, Opportunisten, die allesamt mitmachen. Wenn du rechts auf die Kurve schaust, haben wir eine ungefähr gleich große Gruppe von Untergrundkämpfer, Kämpferinnen, offenen Gegnern und Immigranten. Die stehen dem gegenüber. Und die behindern den Wandel, weil sie da keinen Bock drauf haben. Oder sich persönlich dadurch keine Vorteile versprechen oder nicht, oder gefährdet sehen in ihrer Position. Ja, und das gilt auch für die Change of wichtigen Führungskräfte. Das ist auch normal verteilt. Im Kern muss es aber gelingen, den dicken Bauch in der Mitte der Normalverteilung, die ganzen Abwartenden und Gleichgültigen, denen das im Grunde im Moment egal ist, die müssen wir gewinnen. Denn ohne deren Aktivierung kann kein Change gelingen. Das ist im Grunde das kleine Einmaleins vom Change Management. Und damit haben wir uns ja schon im anderen Think Tank Dossier über Veränderungsfähigkeit beschäftigt. Deswegen will ich das jetzt nicht zu stark vertiefen. Aber ich will noch einen weiteren Punkt aus der Perspektive der Mitarbeitenden anführen. Per se gehört die Finanzdienstleistungsbranche nicht zu den Unternehmen mit der besten Reputation. Das hast du vorhin schon gesagt. Auch wenn das über die letzten 10 Jahre ein bisschen sich verbessert hat. Aber das hat auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten, gute neue Mitarbeitende zu rekrutieren. Und in einer Zeit, die von Themen wie dem Klimawandel geprägt ist, bei der Neoökologie zum Megatrend wurde und infolgedessen viele Menschen auch ihr eigenes privates Verhalten hinterfragen, ist die Ernsthaftigkeit einer ESG-Konformität, einer Nachhaltigkeitskonformität von Strategie und Geschäftsmodell und auch natürlich das täglich erlebbare Handeln im Unternehmen eine harte Frage von Arbeitgeberattraktivität. wohlgemerkt, nicht nur für die potenziellen, auch für die, die bereits im Unternehmen arbeiten und da sind. Denn im Gegensatz zu anderen Change-Vorhaben kann es sein, in diesem Fall, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, dass der dicke Bauch der Abwartenden und Gleichgültigen ganz schnell aufwacht und Forderungen stellt. Denn hier geht es mehr als nur um den bloßen Unternehmenserfolg. Es geht um das große Ganze.
Wenn wir über Unternehmenserfolg, über Strategie, über das Erlebbarmachen auch von Nachhaltigkeit sprechen, dann klingt das für mich so, als würde auch das Thema Kommunikation dabei eine sehr wesentliche Rolle spielen.
Absolut, eine total große. Können Change-Projekte ohne flankierende Kommunikation funktionieren? Nein. Aber liebe CEOs da draußen und liebe Kommunikatoren, schaut mal auf euer Verständnis von Kommunikation. Wenn wir hier davon sprechen, also wenn wir von Kommunikation sprechen, dann meinen wir nicht die klassische Information an die Mitarbeitenden. Wir verstehen unter Kommunikation den Dialog, verstanden als Möglichkeit für den zielgerichteten Austausch von Meinungen, aber auch Gefühlen. Nur das adressiert die Menschen im Unternehmen wirklich und bietet eine Chance auf Mitnahme und Partizipation.
Frank, bevor wir gleich zum Ende kommen, viel gesprochen, schaffen wir es, schaffst du es, das Gesagte nochmal in 3-4 zentralen Punkten zusammenzufassen?
Für mich wäre der erste Punkt fast schon der wichtigste. Nachhaltigkeit ist weder eine Last noch grüne Tünche. Es ist eine echte Chance für Finanzdienstleister, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten, um langfristig profitabel und wettbewerbsfähig zu bleiben und damit natürlich auch Erträge zu generieren. Zweitens, daraus abgeleitet, grüne Tünche ist nur Greenwashing und das gehört bestraft. Das ist im Grunde, wenn wir mal hier deutlich reden dürfen, das ist eine Verarsche von Kunden und von Mitarbeitern. Nachhaltige Unternehmen haben eine entsprechende Strategie und ein passendes Geschäftsmodell sowie eine unterstützende Unternehmenskultur. Drittens, ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass der Wandel zur Nachhaltigkeit das wahrscheinlich dickste Brett der Unternehmensgeschichte ist, was zu bohren ist. Und wenn man es ernst meint, dann wird dieses Brett nicht einfach zu bohren sein. Alles wird auf dem Prüfstand stehen und wir sprechen wirklich in diesem Kontext von einem nachhaltigen, tiefgreifenden Change, denn wir packen Geschäftsmodell, Strategie, Positionierung etc. des Unternehmens an. Und viertens, natürlich haben vor solchen radikalen Veränderungen viele Menschen Angst und das gilt über alle Hierarchieebenen. Deswegen wird es die Unterstützung von Menschen brauchen, die etwas von Change Management und Change Kommunikation verstehen, aber zugleich zutiefst von der Notwendigkeit ESG-konformer Unternehmen überzeugt sind. Das heißt, wir werden intern im Unternehmen Menschen rekrutieren müssen, die eine Change-Affinität haben, die das Thema ESG wichtig sehen. Aber ich glaube, bei diesem Weg wird man auch nicht dran vorbeikommen, mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Und weißt du was, Tobi, ich habe Lust auf solche Projekte.
Ich wollte es gerade sagen, das ist spannend, das wird spannend bleiben. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit behaupten. Und wir freuen uns als Fintank, da unsere Rolle und unseren Beitrag zu leisten. Und in dem Sinne, Frank, vielen Dank für das Gespräch, war sehr, sehr spannend. Und bis zum nächsten Mal, würde ich vorschlagen.
Bis dahin, Tobi. Danke, ciao.